Hallo bei Trending Topics. Er ist ein Selfmade-Millionär, handelt mit Immobilien und Getränke und will jetzt ein ganz großes Projekt im Decentralized Finance-Bereich aufziehen. Dejan Omoraz ist so manchen Boulevard-Zeitungsleser in anderen Sachen bekannt, aber heute soll es darum gehen, was er mit seinen Mitstreitern im Kryptosektor plant. Herzlich willkommen im Podcast, Dejan. Ja, freut mich, dass du heute bei uns im Podcast-Studio bist, um über dein ziemlich großes Krypto-Projekt zu sprechen, spannende Dinge. Bevor wir zu dem kommen, stell dich mal unseren Zuhörerinnen vor. Vielleicht haben dich ein paar schon in der Zeitung gesehen, aber ich glaube, die Geschichte ist eine ganz andere, als man dich vielleicht im Boulevard kennengelernt hat.
Das stimmt. Mein Name ist Dejan Omoraz. Ich komme ursprünglich aus dem Immobilienbereich, habe mit 18 Jahren selbstständig gemacht, habe dann Bauträgerobjekte gemacht und Immobilienhandel betrieben. Das mache ich jetzt mittlerweile seit 24 Jahren. Ich habe in den letzten 5-6 Jahren verstärkt auf Beteiligungen gesetzt im Patentbereich, im Startup-Bereich. Ich habe dann auch eine Tequila-Firma eröffnet mit einem High-End-Premium-Produkt und mache seit 2017 Krypto und bin in den letzten 2 Jahren sehr stark im Kryptobereich tätig, wo im Moment mein Hauptaugenmerk liegt.
Okay, um diese Boulevard-Geschichte vielleicht noch abzuschließen, ein für alle Mal, da gab es ja quasi mit dieser Boulevard-Zeitung eigentlich ein bisschen einen Streit zwischen dir und den Redakteuren da, weil die das ein bisschen anders dargestellt haben, als es dann tatsächlich war. Wie war es am Ende?
Also es kam plötzlich ein Artikel in OE24 raus. Ich habe mich natürlich darüber gewundert, habe mir aber nicht so viele Gedanken gemacht, habe darauf auch nicht reagiert. Es kam dann umgehend danach, ein paar Stunden später, der nächste Bericht von OE24 aus.
Da ging es darum, dass du angeblich auf der Autobahn dahin gerast wärst, genau. Was dann am Ende nicht so war.
Genau. Ich habe ein Video auf Instagram hochgeladen, das eine Autofahrt zeigt auf einer Autobahn, wo das Auto auf 252 km/h beschleunigt. Das wurde dann irrsinnig ausgeschlachtet von den Medien. Unglücklicherweise wurde an diesem Tag ein Gesetz auf den Weg gebracht von der Regierung, wo es um Raser geht. Das war möglicherweise etwas ungünstig, ein ungünstiger Moment. Und das wurde dann so heftig ausgeschlachtet in den österreichischen Medien, dass es sogar auf der Kronenzeitung Titelseite war und in allen Fernsehsendern, Radiosendern und so weiter. Also das ist völlig eskaliert und ich habe das dann richtig gestellt in der Kronenzeitung, wie das in Wirklichkeit gewesen ist und dass das nicht meine Autofahrt war, sondern eher auf den aufstrebenden Kryptomarkt bezogen. Und es ist Gott sei Dank dann abgeebbt nach 3 Tagen
aus den Medien
wieder draußen zu
sein. Okay, alles klar. Das heißt, diese Autovideos, die waren sinnbildlich gemeint für den Speed, den die Kryptoindustrie hinlegt, ne?
Genau. Also Bitcoin hat sich zu diesem Zeitpunkt begonnen wieder zu bewegen. Es war eigentlich auf den möglichen Aufschwung des Kryptomarkts oder Wiederaufschwung des Kryptomarkts bezogen, nicht auf die Autofahrt oder das Auto oder was.
Okay, alles klar. Also keine Raserei auf der Autobahn von dir. Du willst in einem anderen Bereich Gas geben und zwar in der Kryptowelt. Und du hast gerade gesagt, besonders seit 2 Jahren bist du da besonders an dem Thema dran. Das heißt, das sind so die Jahre 2020, 2021, Corona-Krise. Parallel dazu hat man einen ganz großen, mehr oder weniger zweiten Bitcoin-Hype gesehen. Das heißt, das war dann so die Initialzündung für dich zu sagen, ich will da ein eigenes Projekt machen.
Der Grund war Corona und eine Weltkrise sozusagen. Der Ausgang war oder das Ergebnis von Corona war, dass die Nationalbanken begonnen haben, Geld zu drucken. Oder es war die einzige Lösung, sozusagen die Wirtschaft von einem Kollaps zu bewahren. Und das wiederum hat mir gesagt, dass es auf Dauer nicht gut gehen kann. Und dass man sozusagen das Augenmerk auf Krypto legen sollte, auf Decentralized Finance, weil sozusagen dieses Gelddrucken auf Dauer nicht die Lösung sein kann.
Okay, und das heißt, das hat dann dich auch dazu gebracht, weg aus dem Immobilienbereich zu gehen und rein in diese digitale Assets-Welt eigentlich, ne?
Grundsätzlich, ich meine, ich bin nie wirklich komplett ausgestiegen aus Immobilien, aber ich mache nur noch langfristige Projekte, aber ich hauptberuflich mache ich in Krypto seit 2 Jahren und bin sehr glücklich mit dieser Entscheidung.
Alles klar. Ja, und dann stürzen wir uns vielleicht gleich rein ins Thema. Du planst ja mit deinen Mitstreiterinnen das FAG-Ecosystem aufzubauen. Vielleicht so mal zum Start rein. FAG, wofür steht das?
Es steht für Feed Every Gorilla. Ist so entstanden, dass wir eine große Spende an Parser sozusagen am Anfang gegeben haben. Wir haben denen $1 Million gespendet. Und der Hintergrund war, dass wir gesagt haben, wir wollen die Macht an die Leute wieder zurückgeben, also dass sie der Herr ihres eigenen Geldes sind. Es geht bei FAG-Token um Passive Income. Das ist ein Community-Projekt. Es werden alle Einnahmen, die das Ökosystem generiert, auf die Holder aufgeteilt. Und das große Ziel ist sozusagen, dass wir nicht nur alle Gorillas, Parser sozusagen füttern.
Also quasi Parser ist eine Tierschutzorganisation.
Genau, ist eine Tierschutzorganisation, die in Afrika Großaffen versorgt und füttert. Und wir spenden denen im Monat ca. $20,000. Und das Ziel ist eben sozusagen, alle Menschen und alle Großaffen zu füttern.
Okay, alles klar. Das heißt, nicht zu verwechseln mit den Bored Apes, sind möglicherweise im Logo artverwandt, aber es ist dann am Ende doch ein eigenständiger Token. Und jetzt ist in diesem Großprojekt, sind jetzt verschiedene Dinge drin, unter anderem plant sie eine Decentralized Exchange zu machen.
Die gibt es seit ziemlich genau einem Jahr. Wir haben jetzt die neueste Version, die Version 3.0, gelauncht. Die rennt im Moment noch unter better.fagex.com. Ist, würde ich sagen, die fortschrittlichste DEX am Markt. Wir haben TradingView Pro integriert, kostenlos für unsere User. Wir haben das TradingView noch zusätzlich verbessert. Wir bringen jetzt sehr bald unseren Stablecoin, den USCT, und einen entsprechenden Router, wo wir alle Token auf der Binance Smart Chain und mit deren Blockchain traden können.
Lass uns vielleicht noch ganz kurz bei der DEX bleiben. Es gibt ja bekannterweise Uniswap und noch andere. Uniswap ist, glaube ich, der Marktführer. Aus deiner Sicht, warum braucht es noch eine zusätzliche DEX am Markt? Oder was machen die anderen schlechter, was ihr besser machen wollt?
Grundsätzlich, es gibt hunderte DEXs am Markt. Wir sind eine von Grund auf programmierte neue DEX, die den gesamten Revenue Stream an die User aufteilt oder an die Holder aufteilt. Wir haben oder werden in Zukunft, wenn wir die Pro Pairs öffnen auf der DEX, was sehr bald passieren wird mit dem Launch von USCT, werden wir die höchsten APYs zahlen von den DEXs. Und das Problem ist, dass Uniswap, sie haben eine Firma gegründet in New York und man hat ihnen sozusagen nachgewiesen, dass sie nicht dezentral sind. Jetzt sind die ersten Klagen sozusagen gegen Uniswap gekommen, wo Leute Geld verloren haben, weil Uniswap nicht geprüft hat, wer da auf ihre Exchange listet. Und wenn diese Klagen durchgehen, was ich befürchte, was passieren wird, wird Uniswap ein Riesenproblem haben.
Und das ist dann der Moment für euch, um in diese entstandene Nische hineinzugehen, ne?
Genau. Also auf langfristig gesehen, alle DEXs, die es im Moment am Markt gibt, abgesehen von TYDX, sind einfache Uniswap-Kopien. Der Code ist ja sozusagen öffentlich zugänglich. Sind alle 100, die es gibt, sind einfach 1:1 Kopien, die nur anders heißen. Und wir sind da einen ganz anderen Ansatz gefahren und haben ein von Grund auf neues System entwickelt.
Jetzt steht also bei Uniswap in Frage, ob das wirklich decentralized ist. Wie könnt ihr garantieren, dass ihr wirklich DeFi seid?
Also grundsätzlich, wir sind ein Community-Projekt, es gibt keine Firma. Unser Team von 150 Leuten, das ist auf der ganzen Welt verteilt. Unsere Swap rennt auf sozusagen den internen Nodes unter Binance Smart Chain. Die Contracts sind renounced, das heißt, wir haben gar keinen Zugriff. Wir können nichts ändern. Das heißt, es gehört sozusagen der Allgemeinheit und mehr dezentral als wir sind, geht es.
Okay. Wie arbeitest du dann quasi mit diesen 150 Menschen zusammen? Also du bist ja quasi nachher das Gesicht nach außen. Im Hintergrund gibt es andere, die sind public oder auch nicht. Wie macht ihr das dann am Ende?
Also grundsätzlich, wir kommunizieren über Telegram und Discord. Wir haben auf Telegram eine riesen Community von insgesamt an die 200.000 Mitglieder. Wir haben auf Twitter 420.000 Follower. Also wir haben eine sehr große Community. Wir haben 1 Million Holder bei FlecToken und die Community wächst rasant. Wir hoffen, dass sich der Markt sehr bald erholen wird und zusätzliche Holder kommen werden.
Okay, zum generellen Kryptomarkt würde ich nachher gerne noch sprechen. Bleiben wir vielleicht nochmal bei eurem Projekt, du hast es schon erwähnt, es ist ein Stablecoin auch geplant. Stablecoins gibt es ja immer mehr. Wie unterscheidet sich eurer von den anderen?
Also unser Stablecoin ist ein Stablecent, der sozusagen hinterlegt ist im Contract mit USDC zum Beispiel, also mit anderen Stables. Wir haben jetzt für den Moment einmal USDC freigeschalten. In Zukunft werden weitere Stables zulässig sein als Backing. Und es ist halt ein DeFi-Stablecoin. Unser Stable unterscheidet sich eben, da es ein Stablecent ist und keine Nachkommastellen hat, gibt es auch keine Abweichung, so wie es bei den anderen Stables ist. Also abhängig von den Liquidity-Pools, aus denen sie kommen, können sie zueinander bis zu 13% abweichen. Es gibt bei unserem Cent, dass es eben keine Dezimalstellen gibt, nicht.
Okay. Wofür ist der gedacht? Jetzt sind ja USDT oder USDC vor allem dazu da, damit eben Trader auf Exchanges schnell in andere Kryptos rein und raus gehen können. Ist eure Stablecoin dann quasi für eure DEX auch gedacht, für die Trader als Tool?
Genau. Die größten Trading Pairs zum Beispiel, wenn man sich anschaut auf Uniswap, sind 65% des durchschnittlichen 1,3 Milliarden Volumens am Tag, sind 65% der Stable Pair, das heißt Ethereum gegen USDC. Und wir werden mit unserem Router, der mit USDT rauskommt, werden wir alles gegen USDT traden, unsere DEX. Und auch etliche Pairs, wie zum Beispiel FAG, mit USDT-Pairs.
Okay. Das Interessante bei Stablecoins ist natürlich auch immer, durch was die gedeckt sind. Bei Tether USDT gibt es da erhebliche Zweifel, wie gut oder schlecht dieser Stablecoin gedeckt ist. USDC, wo ja Circle, Coinbase und so weiter dahinter stecken, die sind ja sehr bemüht darum, das transparent zu machen. Wie macht ihr das?
Grundsätzlich so, aus dem genannten Grund haben wir USDT nicht erlaubt, das als Backing für unseren Stable. Wir verwenden im Moment nur USDC, weil sie eben von der SEC approved ist, dass es wirklich 1:1 hinterlegt ist. Wir wollen Sicherheit gewährleisten und man kann natürlich jederzeit USDT burnen und sozusagen das Backing rausnehmen und dann hat man halt wieder seinen USDC, den man in Circle, bei der Circle Treasury austauschen kann gegen einen echten physischen Dollar.
Okay. Und so in die Zukunft gedacht, dass diese Deckung, diese Stablecoins, kannst du auch mal was anderes geben?
Grundsätzlich, wir prüfen gerade einen gold hinterlegten Stable, der möglicherweise in Zukunft auch als Backing in irgendeiner Form zulässig sein wird.
Okay, spannend. Aber dazu wird es dann eigene Announcements geben, wenn es soweit ist. Ich vermute mal, dass das jetzt nicht das Einfachste ist, sowas auch umzusetzen. Okay, alles klar. Und du hast es jetzt auch schon erwähnt, ihr habt euch ja dafür entschieden, auf Ethereum auf der einen Seite und auf Binance Smart Chain auf der anderen Seite zu setzen. Jetzt gibt es andere Blockchains auch, Solana, Avalanche, Algorand und wie sie alle heißen, die poolen ja auch um Entwickler, wie ihr seid. Warum Ethereum und Binance Smart Chain und nicht die anderen?
Ethereum ist sicher die beste Blockchain, die es gibt. Es rennen gefühlt oder geschätzte 75% aller Projekte auf Ethereum. Unglücklicherweise sind Gas-Fees im Moment noch hoch. Das soll mit Ethereum oder mit dem finalen Update von Ethereum 2.0 behoben werden. Wir hoffen stark, dass es im dritten Quartal 2022 soweit ist. Ich habe Hintergrundinfos zu den Ethereum-Leuten, die sagen, dass sie die Gefahren, die es sozusagen mit der Umstellung gibt, nämlich dass die Miner, die sehr viele Milliarden investiert haben in die Nodes, dass die Ethereum dumpen können. Es gibt sozusagen einen Plan, das abzufangen. Das ist der Grund, warum das bis jetzt nicht gekommen ist. Mhm. Wir hoffen, dass es sobald wie möglich kommt, weil diese Gas-Fees teilweise hunderte Dollar ausmachen können. Und das ist auch der Grund, warum wir dann auch auf Binance gelauncht haben auf der Binance Smart Chain, weil einfach die Gas-Fees ein Bruchteil bewegen sich im Cent-Bereich, damit wir auch kleineren Investoren die Möglichkeit geben, Fake-Token zu erwerben.
Ja. Und bei Ethereum ist es ja relativ klar, das ist ja sehr stark dezentralisiert. Bei Binance, wie der Name selber schon sagt, ist eher die Frage, wie dezentral das ist. Was ist da dein Eindruck?
Natürlich ist es nicht dezentral, Binance. Es war zu diesem Zeitpunkt die beste Alternative. Diese Layer 2 Solutions sind erst nachher stärker geworden. Und mit steigenden Gas-Fees von Ethereum sind dann immer mehr und mehr gekommen, wie man bei Solana im Moment sieht, die schon zum siebten Mal sozusagen zusammengeklappt sind, wegen Kleinigkeiten, also wegen irgendeinem Projekt-Launch, wie Solchix und jetzt einem NFT-Mint. Auf sowas können wir nicht setzen. Mhm. Sondern es müssen stabile Blockchains sein. Ja. Und wir werden sehr bald eine Bridge releasen und uns ausweiten auf drei weitere Blockchains.
Okay, spannend. Und jetzt gibt es in diesem Universum, will ich fast sagen, was ihr da baut, noch ein weiteres Projekt neben dieser DEX und neben dem Stablecoin. Eine Wallet soll es auch noch geben. Was kann die?
Das größte Problem in Krypto ist aus meiner Sicht Scam. Wir setzen oder legen irrsinnig viel Wert darauf, unsere Community sozusagen zu unterrichten, welche Arten von Scams es gibt. Was wir immer wieder feststellen, leider, ist, dass Leute oder vor allem unerfahrene Leute ihre Wallets auf unseriöse Seiten verbinden oder ihre Seed Phrases ausgeben oder irgendwelche Scam-Token klicken, die sie in ihrer Wallet plötzlich finden. Und das Ergebnis ist in 99,9% der Fälle, dass die Funds weg sind. Mhm. Und wir wollten die sicherste Wallet der Welt machen, was wir mit der Graphene Wallet auch hinbekommen.
Okay, jetzt musst du uns natürlich erklären, was macht sie zur sichersten Wallet? Wie kann man das behaupten?
Die Graphene Wallet besteht aus drei Smart Contracts, die miteinander interagieren. Ich darf technisch nicht zu viel verraten. Es ist so, dass man sozusagen bis zu zwei Seed Phrases hergeben kann, seiner drei Wallets, aus denen Graphene besteht. Mhm. Und egal, auf welche Seite man sich verbinden würde, egal welchen Scan oder das Token man klicken würde, die Funds könnten ohne deiner persönlichen Einwilligung nicht wegtransferiert werden. Das garantiert unser Zwei-Faktor-Authentifikator, der auf der Blockchain stattfindet. Der erste ist eine Art, meines Wissens nach. Und Und selbst wenn man sozusagen beide Seed Phrases, von, also zwei von drei hergeben würde, wäre das Einzige, was passieren könnte, dass wenn die Funds wegtransferiert werden, dass sie auf deiner dritten Wallet landen, das ist die Backup-Wallet, das heißt ein Transfer deiner Token zu einer Wallet, die du nicht willst oder nicht freigibst, ist unmöglich. Mhm. Aus diesem Grund in Dubai bei der Crypto Expo haben wir die Graphene Wallet präsentiert. Wir haben $100,000 deponiert, haben die Seed Phrase hergegeben und haben einen sozusagen Hackathon gestartet. Mhm. Jetzt, eineinhalb Monate später, sind die $100,000 noch immer drinnen, weil sie einfach nicht zu hacken ist.
Okay, alles klar. Das heißt, das ist eure Herangehensweise, um quasi der interessierten Öffentlichkeit, wenn man so will, zu beweisen, diese Dinge funktionieren und die gibt es auch.
Genau. Wir arbeiten im Moment am User-Interface. Das ist, also das Backend ist fertiggestellt, das User-Interface wird jetzt gebaut. Das ist auch der haarigste oder ein sehr haariger Teil einer Wallet, wo sozusagen unerlaubte Zugriffe möglich sein könnten. Also das muss wirklich 1000% safe sein. Und erst dann werden wir die Wallet in den Verkauf stellen.
Okay. Und jetzt gibt es ja gerade um Wallets in der EU, eigentlich in der Krypto-Community, eine größere Aufregung, weil die sogenannten Unhosted Wallets, also die Wallets, die man quasi selber bei sich zu Hause mehr oder weniger auch physisch haben kann, die sollen da stärker reguliert werden. Wie siehst du das? Ist diese Aufregung zu groß oder droht am Ende dann tatsächlich in Europa diesen sehr neuen Bereich Decentralized Finance zu überregulieren und vielleicht so im Keim schon abzutöten?
Die Wallet selber zu regulieren wird nicht möglich sein, weil sie eben dezentral sind, weil keiner einen Zugriff darauf hat. Das, was die EU versucht, ist sozusagen über die zentralisierten Exchanges diese Wallets zu identifizieren, also dass man sozusagen ein Namensschild dranhängt. Ich sehe das nicht positiv. Ich verstehe den Zugang der Behörden, die Einblick haben wollen, was sich sozusagen hierbei tut, und sie wollen natürlich zu ihren Steuern kommen. Wenn man seriöse Art und Weise wirtschaftet im Kryptobereich, braucht man sich grundsätzlich nicht verstecken. Also gibt es keinen Grund, die Daten geheim zu halten, aber ich glaube, dass sozusagen in dem Moment, wo die Leute nicht mehr in Fiat wechseln müssen, weil sie alles mit Krypto bezahlen können, was in näherer Zukunft passieren wird, werden zentralisierte Exchanges weniger häufig benutzt werden, und dann wiederum ist die Datenerfassung wieder sehr schwierig geworden für die Regierung.
Ja. Das ist ja eh auch ein spannender Punkt, den du gerade ansprichst. Kryptos dann auch tatsächlich im Alltag als Zahlungsmittel zu benutzen. Derzeit ist es ja tatsächlich so, dass man auf der einen Seite, dass im Altcoin-Bereich viel getradet wird. Bei Bitcoin wird von immer mehr Leuten wahrgenommen, quasi so als Mittel zum langfristigen Sparen. Aber was würdest du sagen, so zur punkto Massenadoption, was braucht es noch, damit die Leute das wirklich im Alltag benutzen? Ist es dann am Ende der digitale Euro, der digitale Dollar, oder sind es die Stablecoins, mit denen wir dann beim Billa unsere Wurstsemmeln bezahlen werden?
Grundsätzlich im Moment taugt keine Kryptowährung als Zahlungsmittel. Krypto, wir sind sehr, sehr früh in Kryptos, die Adoption beginnt gerade erst, die echte Welt Use Cases beginnt erst jetzt. Also man wird sehen, was in Zukunft sozusagen mit Krypto möglich ist. Im Moment steckt alles noch ziemlich im Kinderschuhen. Als echte Währung taugt derzeit keine, also taugt erstens die Blockchain nicht durch Gas Fees, und auch die vorhandenen Kryptowährungen, unter Anführungszeichen, sind als Zahlungsmittel nicht zu gebrauchen als alltägliches.
Was mich noch interessieren würde, auf welcher Seite stehst du dann eigentlich? Also es gibt ja im Kryptobereich, das ist ja sehr, erinnert mich immer sehr stark an so ganz harte Fußballanhänger. Also da gibt es die Ethereum-Fans, die Solana-Fans und so weiter. Und dann gibt es natürlich eine sehr große Gruppe, die Bitcoin-Maximalisten, die irgendwie sagen, alles andere sind Shitcoins und der einzig wahre Coin ist der Bitcoin. Wie siehst du diese Diskussion?
Bitcoin selber ist als Value, also als Store of Value geblieben. Das Netzwerk selber ist zu langsam. Es gibt keine Smart Contracts. Also ich persönlich sehe im Long Run Ethereum viel, viel innovativer. Ist natürlich die größte Liquidity ist in Bitcoin. Aber wiederum die Marktkapitalisierung durch die hohe Liquidität verändert sich sehr schwer oder beziehungsweise benötigst du sehr viel Volumen, um die Marktkapitalisierung von Bitcoin zu ändern.
Vielleicht noch eine kurze Frage zu eurem eigenen Token, der Fake-Token. Wozu ist der eigentlich gut? Was mache ich damit?
Das ist der Governance-Token unseres Ökosystems. Wenn du Fake-Token auf der FedEx stakest, bekommt man aus 7 verschiedenen Streams Revenues, also Passive Income. Unser Ziel ist es, ein sehr hohes Passive Income, sobald ordentlich Volumen auf die FedEx kommt, zu generieren für unsere Holder. Und das langfristige Ziel ist, dass die Leute ihre Freiheit zurückbekommen und nicht in 9-to-5-Jobs festhängen und wieder mehr ihre Freizeit zu erleben genießen.
Okay, das ist ja natürlich eine tolle Vorstellung, dass ich da sitzen kann und in regelmäßigen Abständen Tokens in die Wallet bekomme und ich nicht mehr arbeiten gehen muss. Aber wie realistisch ist das am Ende?
Grundsätzlich, es ist sehr, sehr realistisch. Wie ich eingangs erwähnt habe, haben wir die Pro-Pers noch nicht geöffnet, damit Privatinvestoren Liquidity für die FedEx zur Verfügung stellen. Wir wollten das Ökosystem fertig bauen, unter Anführungszeichen, wenn fertig wird es nie werden. Wir haben einen 10-Jahres-Plan, wo wir mit Fake-Token hinwollen, aber grundsätzlich, wir wollten die Basics sozusagen 1000% fertigstellen und erst dann die Pools öffnen. Wir haben derzeit eine sehr hohe APY auf zum Beispiel BNB, also heißt bei uns FBNB, das ist ein gewrappter BNB. Selbst bei dem niedrigen Volumen, was wir derzeit haben, trägt die APY knapp bei 40% pro Jahr. Das zeigt wiederum, dadurch, dass wir alle Revenues auf die Holder aufteilen, sieht man sozusagen an dieser sehr hohen APY auf BNB, was in Zukunft im Staking möglich sein wird.
Jetzt habe ich viele Schlagwörter schon gehört. 2 vermisse ich, vielleicht nicht grundlos. Das eine ist NFTs, das andere ist Web3. Das würde mich noch interessieren. Was hältst du von NFTs? Jetzt hat man gerade kürzlich gesehen, der Verkauf der virtuellen Parzellen in The Other Side hat ja hunderte Millionen Dollar Yuga Labs gebracht. Viele staunen darüber, viele sagen, was ist das für ein Blödsinn, das kann nicht funktionieren. Was ist da dein Eindruck?
Ich bin nicht der größte Fan von NFTs. Ich glaube, dass in einer Kryptokrise, in einer gröberen, werden das die Assets sein, die am meisten Wert verlieren, weil nicht viel dahinter ist. Also das ist sicher ein derzeitiger Hype. Wie realistisch diese Preise, die da bezahlt werden, wirklich sind. Ich kenne Praktiken, wie Preise künstlich im NFT-Bereich hochgetrieben werden. Wir selber launchen auch ein NFT-Projekt, um große Exchange-Listings damit zu finanzieren. Also wir sind natürlich auch auf den Zug aufgesprungen. Wir launchen sehr, sehr bald unsere Smart-NFTs, die ein Backing haben, das mit jedem Trade steigt, so wie unser Smart-DeFi-Token, um zumindest von dieser Seite ein Wert des NFTs immer da sein wird, weil diese Baseline Value kann nur steigen und niemals fallen.
Okay, also auch ihr seid von diesem Trend erfasst worden. Also heute kann man in dem Bereich, also ohne NFTs geht es offenbar nicht.
Ist ein großer Hype und sozusagen überhaupt nicht mitzumachen, wäre sicher ein Fehler.
Und das andere Schlagwort Web3, bedeutet das was für dich? Manche sagen ja, Web3, das ist quasi so die Ablöse fürs Web 2.0, wo einige wenige Player den Markt dominieren, Facebook, Meta, Google, Instagram, das sind die quasi Monopolisten in diesem Web 2.0. Ist das realistisch, dass das Web 3 anders aussehen wird?
Sehr realistisch. Wo die Reise hingehen wird, kann man natürlich sehr schwer sagen, aber ich würde schon sagen, dass das Web 3.0 die Zukunft sein wird.
Alles klar. Jetzt muss ich nachher nochmal nachfragen, du hast es schon mehrmals erwähnt, also du sprichst immer von wir. Kannst du uns ein paar Namen nennen, die da bei dir mit dabei sind?
Da wir ein DeFi-Projekt sind, sind die meisten Leute nicht gedoxt. Das bedeutet, sie sind anonym. Mhm. Das ist ein sehr üblicher Vorgang im DeFi-Bereich. Wir haben einige gedoxte Leute, wie zum Beispiel unseren Chief Marketing Officer Frankie B., einen unserer Main-Developer, der Tommy, der ist gedoxt, der leitet unser Development-Team von 14 Vollzeit-Developern. Und ich selber bin auch gedoxt. Und dann gibt es halt sehr viele, auch unser Gründer, Fake Rocks. Da gibt es sehr gute Gründe, warum er nicht gedoxt ist. Kommt aus einer Zeit, wo Bitcoin kreiert wurde, und wer die Geschichte von Bitcoin kennt, weiß, dass es für viele Leute, die beteiligt waren an der Gründung von Bitcoin, nicht gut ausgegangen ist.
Was meinst du damit?
Sagen wir es mal so, dass wenn man weiß, wer Bitcoin gegründet hat, also derjenige, der unter dem Pseudonym Satoshi aufgetreten ist, für den ist es rechtlich sehr schlecht geändert. Das wurde von der amerikanischen Regierung nicht gut aufgefasst am Anfang, also zu diesem Zeitpunkt, und hat einen sehr hohen Preis bezahlen müssen.
Okay. Na gut, jetzt sind wir im Reich der Spekulationen, genau weiß man es ja am Ende nicht, oder?
Es gibt unser Gründer, weiß es sehr genau, weil er mit diesen Leuten befreundet war. Und aus diesem Grund weiterhin anonym bleiben, um einfach seine Sicherheit zu gewährleisten.
Okay. Na, vielleicht will er auch irgendwann mal in den nächsten Jahren auch mal ein Interview geben, würde mich auch interessieren, natürlich mit ihm zu sprechen über diese Zeit. Vielleicht zum Abschluss noch, du hast jetzt viele Projekte angekündigt, was ist so die Roadmap, wann wird man das alles dann sehen, die Wallet zum Beispiel?
Grundsätzlich, wir haben das Backend in Dubai haben wir präsentiert mit dem Hackathon. Das User Interface wird jetzt gerade gebaut. Ich würde sagen, realistischerweise werden wir die Wallet in den nächsten 6 Monaten releasen. Wie gesagt, das muss, da sehr viel Geld im Spiel ist von Usern, werden wir keine Kosten und Mühen scheuen, noch sicher nicht verfrüht, wie viele andere Projekte irgendwas am Markt bringen und dann große Überraschungen mit irgendwelchen Hacks zu erleben. Das gibt es bei uns nicht. Wir stehen für Security und Transparenz, und es dauert, wie lange es dauert, und ich würde sagen, in den nächsten 6 Monaten sehen wir am Markt die sicherste Wallet.
Alles klar. Dejan, vielen Dank fürs Interview.